Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast für ganz normale Menschen und Bühnenmenschen. Hängebusensucht-BH Push-Up Your Performance. Das ist deine Gebrauchsanleitung für den perfekten Auftritt auf den Lebensbühnen, damit du deine Präsenz nie wieder vermasselst. Ich bin Manuela Kamper und hier, um dich auf deinem Weg zu begleiten, zu motivieren und zu begeistern. Sei du selbst und keine Sorge, wir finden auch für dich die richtige Größe. Los geht's, Bühne frei für dein authentisches Ich. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist ein Strahlemensch, er ist Jungfrau im Sternzeichen, so wie ich, habe ich gerade erfahren. Und er ist vor allem eins, er hat einen guten Geschmack. Er ist der Chief Inspector bei Gourmillon und das ist er heute bei mir bei Hängebusensucht BH Push-Up Your Performance. Hier ist er, Jürgen Schmücking.
Ja, danke für die Einladung.
Jürgen, herzlich willkommen. Jürgen, ich darf verraten, wir haben uns auf der Bühne kennengelernt bei einer Veranstaltung.
Genau.
Ja, da war ich top vorbereitet und du auch. Und heute machen wir das ein bisschen anders. Heute darf ich sagen...
Heute bist du vorbereitet.
Genau. Heute habe ich die Macht über den Podcast bei mir und darf eigentlich mit dir machen, was ich will. Bist du bereit dafür?
Ich bin bereit, schon einmal.
Das gehört ja auch zu deinem Leben, oder? Dass du dich auf verschiedenste Geschmäcker, Kulturen, Menschen einlässt, damit du viel erlebst.
Ja, sagen wir es einmal so, die Neugier, die kulinarische Neugier ist außergewöhnlich groß.
Jürgen, wo ist deine Passion für guten Geschmack hergekommen? Beziehungsweise erzähl einmal ein bisschen über deinen Werdegang bis hin zu Gourmillon.
Das ist ein Werdeslalom. Jedenfalls keine lineare Karriere, wenn man das so sagen darf. Es hat ja relativ spät begonnen. Also ich komme aus Oberösterreich, aus Linz. Mhm. Das hört man wahrscheinlich am Idiom, also am Dialekt noch. Ich habe Handelsakademie gemacht, habe nach der Handelsakademie in Wien begonnen zu studieren, habe dann aber relativ schnell, ja, doch, ich habe erkannt, dass das, was ich dort lerne, nicht das ist, was mir irgendwie Spaß macht.
Was hast du schon gelernt? So im Ersten.
Gehen wir es mal so an. Ich bin mir dann sehr mit viel Motivation und viel Wissensdurst nach Wien gekommen und habe an der WU angefangen zu studieren, Betriebswirtschaft. Und habe aber relativ schnell erkannt, dass wir ganz offensichtlich in der HAK motivierte und spannende Lehrer gehabt haben, die uns wesentlich mehr beigebracht haben, als scheinbar im Lehrplan steht. Was dazu geführt hat, dass ich am Anfang in Wien das Gefühl gehabt habe, nicht wirklich was Neues zu lernen. Mir ist relativ schnell langweilig geworden.
Ja.
Und das Zweite war, dass ich Schwierigkeiten gehabt habe. Ich habe die Leute nicht ausgehalten. Ich bin Ende der 80er Jahre nach Wien gekommen.
Was war da das Problem?
Ja, das Problem war, dass ich kein Typ bin, der mit Anzug im Hörsaal sitzt. Und
okay. Also sehr geschnöselt, darf ich das so sagen?
Ja, das war Habitus, der man nicht entgegenkommen ist, sagen wir so.
Wie würdest du denn da?
Das war damals noch sehr groß.
Ja.
Also trotzdem, jede WU-Studentin, jeder WU-Student, vor allen Dingen jeder WU-Student hat damals ein Handy gehabt.
Würdest du die so als lockeres Schnitzel bezeichnen, wenn wir das so in Tirol sagen? Also eine coole Socke, so wie ich dich auch kennenlernen durfte und darf immer.
Ja, ich weiß nicht, ob das damals, ich bin schon ein bisschen mitgezogen. Also das Gefühl, da muss man sich ein bisschen anpassen, war schon da. Aber es war kein angenehmes Gefühl.
Wenn man immer so einen Druck rein muss, dass man sich anpassen muss, oder dass man dazugehört und dass man vom Intellekt her schon kein Problem gehabt, anscheinend.
Ja. Nein, also wirklich eher eine soziologische Geschichte.
Ja.
Ich habe das auch in Linz schon gehabt, also ich bin sozialisiert vom Fortgehen her in der Linzer Nachtszene.
Ja, ist die cool?
Und, ja, die ist total cool. Vor allen Dingen, es gibt da zwei Stränge. Auf der einen Seite, also wenn man sich den Hauptplatz von Linz hernimmt, dann ist, wenn man Richtung Norden schaut, auf der linken Seite gibt es ein Lokal, das heißt Vanille, oder gab es ein Lokal, das heißt Vanille. Das war das Lokal, wo die, wie soll ich sagen, die...
Sag nichts Falsches.
Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich war ja selber dort, also es war Nein, machen wir es anders. Bei uns in der Schule sind die Kinder der Linzer Gewerbetreibenden unterwegs gewesen.
Ja.
Und das war eine eigene Community. Ein bisschen Haute-Volée, ein bisschen auf Lässig. Das ist das Lokal, wo wir den Sekt und den Spritzen getrunken haben.
Ja.
Und wo irgendwie die hippe Musik gespielt hat und so. Ja, war ein gutes Lokal, aber eben ein ganz bestimmtes Publikum.
Ja.
Und auf der anderen Seite vom Hauptplatz gab es ein Lokal, das hat geheißen Die Alte Welt.
Mhm.
Und dort ist Bier getrunken worden und da ist Jazz gespielt worden.
Oh.
Und da ist ein bisschen Gras geraucht worden. Und also das war sozusagen die Gegenwelt.
Ja.
Und ich bin immer gependelt.
So war es.
Nie ganz genau.
Zwischen zwei Welten.
Ja, genau. Ich habe nie genau gewusst, wo ich
hingehe. Okay, dazu.
In Vanille hat man einfach sein Mützen und in der alten Welt hat es einfach Spaß gemacht.
Ja. Ist es für dich heute nur so auch wichtig, was für Klientel in den Restaurants, in den Gastgärten, Gasthöfen anzutreffen ist oder schaltest du das total weg? Ist das auch für dich so ein wichtiger Anziehungsmagnet, wie man sich fühlt?
Das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil die ist mir so noch nie gestellt worden.
Ja, hurra!
Genau, hurra. Das heißt, war das, was ich selber noch nie gestellt habe.
Weil in der Spitzengastronomie will man ja auch als Gast irgendwie, jetzt nicht nur als Kulinarik-Fan, sondern auch im Image-Faktor vielleicht dazugehören, oder? Dass man vielleicht gar nicht in so in die andere Welt hineingeht, obwohl es da vielleicht genauso geil ist.
Weiß ich nicht. Wieder so klassische Beispiele. Nehmen wir mal ein paar Sachen aus Wien, also, weil es einfach am deutlichsten wird. Es gibt da schon im High-End, im Fine-Dining-Bereich Lokale, die so ein bisschen alte Weltcharakter haben. So,
ja, ich weiß, was du meinst.
Wenn ich jetzt zum Beispiel das Lokal vom Luke Mraz, von Lukas Mraz hernehme, Mraz und Sohn, das ist lässig, entspannt. Das ist nicht so teuer, obwohl die Menüs umwerfend sind. Also geschmacklich großartig. Da ist großartige Stimmung, gute Musik, aber es ist einfach entspannt.
Schmeckt was besser, wenn man entspannt ist?
Ja, das glaube ich schon. Wobei, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das Essen dort besser ist, weil es entspannter ist. Es ist schon besser, weil es einfach großartig kochen. Und in einem Lokal, das vielleicht eine Spur eleganter, eine Spur feiner, eine Spur nobler ist, heißt das nicht, dass das Essen nicht schmeckt, nur weil es dort ein bisschen gespreizt ist.
Ja, wie hast du jetzt gesagt? Gespreizt?
Gespreizt.
Also, gesprießen, sagen wir in Tirol.
Okay.
Ja, gespreizt, das ist aber auch cool. Merken wir. Gespreizen. Schreiben wir gleich ins Vokabelheft. Tiroler, tirolerisches Vokabelheft, Jürgen.
Also das wäre aber nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt ist. Ich glaube, das ist wichtig. Wir machen das ja auch bei Gomeo. Wir haben den Anspruch, dass wir das Essen bewerten, also die Qualität der Gerichte, die Qualität der Menüs, aber nicht das Ambiente.
Ja.
Also wir versuchen das auszublenden.
Also es geht rein um die Essensqualität, um die Geschmäcker. Genau. Weinservice kommt da auch ein bisschen mit rein?
Eigentlich nicht. Was ich meinen Testerinnen und Testern immer ans Herz lege, bitte versucht das so gut wie möglich auszublenden. Wenn nämlich in die auszublenden aus der Bewertung, die wir dann in Form einer Zahl festlegen. Ja?
Mhm.
Ob ein Lokal 13,5 oder 15 Punkte hat, kann nicht daran gemessen werden, ob der Weinservice gut war.
Okay.
Oder das Ambiente.
Aber
was ich schon sage, wenn etwas außergewöhnlich ist, wenn jetzt die Stimmung, das Ambiente, die Aussicht, die Architektur, wenn das außergewöhnlich ist, dann kann man das schon im Text würdigen, dann kann man das schon erwähnen, drüber schreiben. Und genauso im Weinservice. Also wenn da extraordinary Weinauswahl ist oder die Performance von der Sommelier, vom Sommelier großartig ist und das in Erinnerung bleibt, dann sollte man den auch eine Bühne heben.
Mhm. Außerordentliches Erlebnis. Das heißt, hattest du mit einem Wein in Kombination, weil ich glaube, du hast die höchste Zahl an Hauben vergeben, mit einem Käse in Kombination mit einem sehr, sehr guten Wein, oder?
Ja, mit einem sehr außergewöhnlichen Wein. Aber da war genau der Punkt, ich habe das Lokal anhand der Menüs oder anhand der Gerichte bewertet.
Mhm.
Aber wenn so eine Geschichte passiert, und ich kann mich an den Gang jetzt gut erinnern, also das war beim Döllerer in Salzburg, dann ist es einfach wert, dass man das als Geschichte erzählt. Das ist so außergewöhnlich, dass der Sommelier das ohnehin nicht wiederholen kann. Aber die Geschichte zeigt, wow, da hängt sich jemand ins Zeug.
Was war das für eine Geschichte?
Die Geschichte war das Pairing einfach. Es war ein Käsegang, der so ein bisschen orientiert ist oder inspiriert ist von einem sehr klassischen internationalen Käsegang. Dann gibt es von Massimo Bottura diese Stages of Parmigiano-Reggiano. Und so ein ähnlicher Gang, also nicht komplett kopiert, sondern eben nur inspiriert, aber richtig mit unterschiedlichen Reifegraden gearbeitet und mit einem sehr, sehr hochgereiften Bergkäse. Und der Sommelier, der Alex Koblinger, hat dann ebenfalls einen hochgradig gereiften Sherry dazugestellt, aber mit hochgradig gereift rede ich aus den 50er Jahren. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube 52. Und das ist schon ein Erlebnis, das bleibt im Kopf haften.
Ja.
Das bleibt in Erinnerung.
Du sagst es, du schreibst Geschichten über das, was du erlebst. Und das ist ja auch die hauptsächliche Auszeichnung bei Gourmillon, dass man Geschichten lesen kann über dieses Restaurant, über die Kulinarik. Und das ist auch der große Unterschied zu Michelin, oder?
Es ist ein dünnes Eis.
Es ist schön gesagt, von einer Laie.
Ja, also es gibt für mich zwei große Unterschiede zwischen Gourmillon und dem Guide Michelin. Das eine ist, dass wir bei der Bewertung mehr als drei Möglichkeiten haben. Also beim Guide Michelin gibt es ein, zwei oder drei Sterne. Oder wenn man jetzt dazu nimmt, keinen Stern und eine Empfehlung. Also insgesamt gibt es ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber wir haben, seitdem wir auch das System eingeführt haben mit den Halbpunkten, wir bewerten einfach zwischen 10, 10,5 und 20 Punkten. Wobei man das untere Ende der Skala und das obere Ende der Skala eigentlich nie wirklich anwenden. Also wir fangen mit 11 an und hören mit 19 auf.
Mhm.
Und je nachdem, wie viele Punkte wir vergeben, desto mehr Raum und mehr Platz geben wir auch den Restaurants in der Textlänge. Und da unterscheiden wir uns von Michelin, weil dort nicht so viel Raum gegeben wird. Also die schreiben nicht so viel und somit auch nicht die Geschichten oder die exakte Beschreibung dessen, was wir probiert haben. Das ist das eine. Also da glaube ich, dass wir einfach mehr Möglichkeiten haben. Auf der anderen Seite, und das ist der andere Unterschied, der Guide Michelin ist ein internationales Unternehmen. Das heißt, es gibt eine App. Und ich sehe das bei mir selber, wenn ich eine Reise vorbereite nach, keine Ahnung, eben Tokio oder New York oder irgendwohin, dann hilft mir der Guide Michelin einfach in einem bestimmten Bezirk bestimmte Kategorien von Restaurants zu finden. Und da gibt es eine Sprache und da sind alle drinnen.
Mhm.
Das haben wir bei Gourmillon nicht, weil Gourmillon zwar ebenfalls ein internationales Unternehmen ist, aber im Prinzip jedes Land seine eigene Ausgabe hat. Und wenn ich jetzt konkret Japan hernehme, dann finde ich es zwar spannend, einen japanischen Gourmillon daheim zu haben, aber er bringt mir nichts, weil er nur auf Japanisch verfügbar ist. Und möglicherweise gibt es eine Website oder eine App, wo man suchen kann. Bei uns gibt es das, also in Österreich. Aber ich habe nichts davon. Und wir haben leider Gottes auch so Länder, die sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und ein paar Sachen anders machen, wie Deutschland zum Beispiel, die verwenden ein ähnliches System wie wir.
Mhm.
Also wir, damit meine ich Österreich, Südtirol. Wir orientieren uns natürlich an den Vorgaben von Gourmillon International. Und die Deutschen gehen da einen eigenen Weg. Was aber dann im internationalen Vergleich dazu führt, dass die Dinge schwer vergleichbar sind.
Mhm. Da bellt gerade der Hund vom Nachbarn. Hast du schon mal Hund gegessen? Darf ich fragen?
Das ist es erst. Ein steiler
Weg.
Ja, natürlich.
Wie schmeckt Hund? Ohne dass wir die da jetzt an den Marterpfahl binden, oder?
Naja, also zum Hund muss ich schon ein bisschen ausholen. Also ich mach's einmal allgemein. Was irgendwo auf der Welt eine kulinarische Tradition hat, weckt bei mir die Neugier, dass ich wissen will, wie das schmeckt.
Mhm.
Und ich will dann mehr darüber erfahren. Mehr über die Kultur, mehr über die Zubereitung, mehr über den Geschmack. Das heißt das nicht, dass ich mich grundsätzlich davon ernähren will. Ja, also
das heißt,
probiert, damit ist es erledigt.
Ja.
Meine Hundegeschichte ist verbunden mit einem längeren Aufenthalt in Indonesien.
Darf ich da kurz zwischenfragen, Jürgen? Man muss schon auch vorher sich mit der Kultur beschäftigen, oder? Und auch in ein kulturelles Essverhalten hineinversetzen.
Natürlich, sonst wüsste ich ja gar nicht, dass Hund ein Thema ist.
Ja.
Einer meiner Tätigkeiten oder meiner beruflichen Felder ist, dass ich kulinarische Traditionen und Ernährungsweisen verschiedener Kulturen und Länder versuche sehr intensiv zu beforschen und für mich zu entdecken.
Du gehst auch sehr philosophisch dran. Das ist so deine Empathie auch für das, oder? Also ich bewundere dich da immer so, weil du da immer 3 Schritte hinter die Kulissen gehst. Nicht was im vorne passiert, sondern du bist da sehr tief drinnen.
Mhm.
Machen das andere auch so?
Ja, ich bin sicher nicht der Einzige, aber es ist mir wichtig, hinter die Strukturen zu schauen oder Strukturen zu erkennen. Also mich vorher und nachher schon ein bisschen genauer mit bestimmten Themen zu beschäftigen.
Mhm.
Und wenn wir jetzt nochmal bei Indonesien, beim Hund bleiben, ich wusste natürlich, dass es bestimmte Gastronomien und Arten von Restaurants gibt, hauptsächlich in den ländlicheren Gebieten, wo das Thema Hund ein Thema ist. Und ich war mit den Leuten von Slow Food, Yogyakarta, also ein bisschen östlich vom östlichen Teil da von Java, und eigentlich unterwegs, um Bananenvielfalt zu entdecken, mhm, und bestimmte Pflanzen und was halt Slow Food in der Gegend macht. Und ich habe dann gesagt, ich will aber auf jeden Fall in ein Restaurant gehen, wo Hund serviert wird. Und wir haben das dann auch gemacht. Das war eine längere Fahrt. Also mit längerer Fahrt meine ich, war sicher 7-8 Stunden im Landesinneren unterwegs. Und sind dann in eine kleine Bude gekommen, das wäre bei uns so auf einen bisschen weiter abgelegenen Badesee, eine Würstelbude, ja, mit ein paar Sesseln draußen.
Ich stelle mir das sehr holprig vor.
Ja, sowohl das Restaurant selbst als auch der Weg dorthin war beides sehr holprig.
Im Dschungel drinnen, mit einem See?
See, Dschungel nein, es war eher so eine Steppengeschichte.
Aha, ja.
Und der Hund ist serviert worden in Form von Spießen.
Mhm.
Also so Saté-Spieße, klassisch indonesisch, mit einem Kürbis dabei, auch mit Kochbananen. Und das Fleisch war komplett schwarz. Also das war, mhm, und man dachte, okay, das schmeckt eigentlich verbrennt und noch gar nichts.
Ja.
Und ich bin dann rein in die Küche oder in den Bereich, wo vorbereitet worden ist. Und war so eine Art Feuergrill mit, da hat man gesehen, irrsinnigen Temperaturen. Also da ist wirklich heiß gegrillt worden. Und dann die Spieße gelegen. Und ich habe dann den Koch oder die Person, die gegrillt hat, gefragt, warum sie das so mehr oder weniger verbrennen. Ja.
Ja.
Warum sie kein Stew oder kein Eintopf oder irgendwas machen. Ich kann mich erinnern, der Moment, wenn dich jemand anschaut und du erkennst den Blick, was du für
was
blöde Frage gestellt
hast.
Weil es schlicht und einfach so ist, dass die bekommen ihre Ware ja nicht so wie wir über Transgourmet oder über den Rangier-Express oder über irgendeine Gastrologistik. Den Hund gibt's, wenn halt einer herumrennt und der Restaurantbetreiber den sieht und
ja,
genau, so.
Charmant einlädt.
Gibt's keine Kühlkette, es gibt kein Markdown, es gibt keinen Kühlschrank. Das heißt, es gibt da keine Kontrolle darüber, was der Hund jemals in seinem Leben gegessen hat.
Mhm.
Das heißt, wenn das auf diesen extrem heißen Grill liegt, dann ist das mehr oder weniger nichts anderes als eine Sicherheitsmaßnahme, damit wirklich alles an möglichen Leben in und um das Fleisch
zerstört
und vernichtet ist.
Tollwut auch.
Ja, dagegen bin ich geimpft, aber auch das, ja.
Also Safety First in dem Fall, aber es hat nicht geschmeckt, oder?
Safety First. Naja, es hat einfach noch nichts. Also ob das jetzt da ein Hund oder ein Schwein oder ein Känguru oder sonst was, ist völlig wurscht. Also das ist einfach nur eine ganz bestimmte Textur und ja, kein Eigengeschmack.
Erzähl nochmal so deine große Sehnsucht nach einem Geschmack, der dir unglaublich in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, weil du sagst, du willst Dinge probieren, du willst es natürlich wissen, das muss man auch wissen, oder? Als Chief Inspector muss man Vielseitigkeit kennen.
Ja, wobei.
Es ist schon eine Grundvoraussetzung, oder?
Ja, ich komme auf diesen Sehnsuchtsgeschmack nochmal zurück, aber als Chief Inspector muss ich viel probiert haben. Ich muss nicht unbedingt Hund gegessen haben. Das ist eine andere Geschichte. Warum viel gegessen? Weil wir immer im Vergleich stehen. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel unsere Höchstpunkteanzahl, unsere 19 Punkte vergeben, das entspricht bei uns 5 Hauben, dann ist die Frage immer, ist die Küche, sind die Gerichte, ist der Koch oder die Köchin, ist es auf Augenhöhe mit Betrieben international, die ähnlich bewertet sind?
Da fällt mir jetzt gerade ein, der Seeigel in Wien, wo war der?
Punktemäßig?
Ja, ich glaube, da sind wir bei den 5 Hauben, oder?
Das war, ja genau, das war.
Und da muss man schon mal wissen, wo war?
Das war beim Uranamador.
Ja. Und du hast schon mal Seeigel vorher gegessen und ja, also das, was da für eine Qualität dahinter steckt, oder?
Ja, Seeigel, das ist nicht die, also für mich ein absolutes Leidenschaftsthema. Ich bin ein unheimlicher Fan von Japan und der japanischen Küche. Und Seeigel ist in Japan hauptsächlich ein Thema ganz im Norden, in Hokkaido. Und ich bin dort gewesen und habe einfach unterschiedliche Seeigel-Herkünfte, auch die Zuchten bzw. die Fangmethoden angeschaut. Und dann auch verglichen, wie schmeckt Seeigel in unterschiedlichen Küstenabschnitten und was bedeutet gute Qualität, was bedeutet weniger gute Qualität. Also das beschäftigt mich einfach und das interessiert mich. Und dann gab es eben beim Amador in Wien ein Gericht, wo Seeigel aus Hokkaido verwendet worden ist. Und dann bist du emotional, also du bist sofort nach dem ersten Bissen in diese Region versetzt und in diese Zeit. Und das ist sowas wie destillierte, konzentrierte Meeresfrische.
Also du stehst an der Klippe da oben und schaust aufs Meer, wo der Seeigel rauskommt.
Genau.
Kann man das so beschreiben?
So ungefähr. Also in dem Fall keine Klippe, aber ich stehe am Meer. Genau.
Ja. Ja. Also Geschmäcker, Emotionen, Bilder, Gerüche, Erinnerungen, kann ein Geschmack einfach, der setzt sich fest im Unterbewusstsein, im Menschen.
Ja, absolut. Da bin ich überzeugt. Also ich bin überzeugt, dass Aromen, Noten, Geschmäcker mehr oder weniger die Direktleitung in die Urregionen unseres Stammhirns sind und einfach die Macht haben, emotionale Veränderung in Echtzeit durchzuführen.
Du sagst Verstand, ich sag, das ist die Seele. Also ich glaube, das geht noch viel tiefer. Ja. Verstand kann viel erklären, aber dieses Gefühl oder diese Emotion auslösen, da...
Aber das ist das, was ich mit Stammhirn meine. Also so tief verwurzelt, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss. Ja. Also ich rieche und bin in Küchenkammerl der Oma.
Ja. Also Japan, das ist schon so ein... Hast du über Japan schon mal ein Buch geschrieben? Weil du bist ja auch ein unglaublicher Fotograf und Philosoph im Schreiben. Da schon mal was passiert? Weil da könnten wir über die Seeigel vielleicht einmal ein Buch ausbringen, oder?
Okay, also über Japan gerne, über Seeigel. Das könnte natürlich eine Geschichte sein.
Ich halte das Stativ, wenn wir rüberfliegen. Aber das ist schon auch eine Riesenqualität in dir, diese Geschichten zu erzählen und auch so fotografisch zu übersetzen, dass man das Gefühl hat, man ist mittendrin, man erlebt mit dir das Essen, man erlebt mit dir die Reise. Woher kommt denn das Talent?
Machen wir mal einen Schritt zurück, wie ich nach Wien gekommen bin und die ersten Jahre studiert habe und also meine ersten Nebenjobs gemacht habe, waren die alle in IT, EDV, Consulting-Bereich.
Das passt überhaupt nicht zu dir irgendwie. Also
ja, das habe ich nur damals noch nicht gewusst.
Ja, also das ist ja das Süße, dass man einen Weg einschlägt, der zwar technisch vielleicht interessant ist, aber...
Ja. Nein, das war damals okay, das war sexy. Also ja. mir hat das Spaß gemacht. Ich war auf der einen Seite schon so ein bisschen der Drang zur Selbstständigkeit.
Ja.
Also nicht in fixen großen Strukturen arbeiten,
So schätze ich dir ein. Also das kann man dir ja nicht nehmen, deine Freiheit, gell, zu sein oder in dieser Kreativität, wenn man die da in Strukturen presst.
Ich habe das einmal versucht und nämlich auch länger versucht und für Unternehmen als Berater und auch Geschäftsführer gearbeitet. Das hat nicht funktioniert.
Da brichst du ja immer wieder aus.
Ein Jahr gehabt. Ja, das ist, ja, jeder hat so seine Themen und seine Schwierigkeiten, meines Erachtens mit Hierarchie und Strukturen.
Ja.
Ich hätte es auch nie geschafft, Bundesheer zu machen.
Hast du zivil gemacht?
Ja.
Sehr brav. Du, nochmal zurück zu dieser Ausbildung. Also, was war dann der Switch? Was war dann der Weg raus? Oder die Erkenntnis, dass nicht oder den beruflichen Weg?
Es war so ein Mittelding aus Sog zu irgendwas hin, was mehr Spaß macht und auch Druck aus den Strukturen draus, in denen ich damals gearbeitet habe. Das Letztere, die Szene oder den Bereich zu verlassen, mal so ein bisschen in Richtung Fuck-Up-Night, hat nicht funktioniert, auch verrechnet und übernommen und also hat nicht funktioniert.
Ja, aber du hast viel gelernt draus.
Ja, genau. Doch, sehr viel sogar. Und das andere war, dass ich gemerkt habe, dass das Thema Genuss einfach Spaß macht. Da war ich noch weit weg davon, das irgendwie beruflich umzusetzen, aber ich habe angefangen, über Weine zu lernen, angefangen, gern essen zu gehen, habe Produzenten besucht und irgendwann einmal ist es so intensiv worden, dass irgendwann einmal die erste Rechnung gestellt habe. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war, dürfte Verkostung gewesen sein.
Ja. Also das heißt, man spürt plötzlich eine Leidenschaft und macht aus der Leidenschaft eine Passion. Und das Schöne ist ja dann, wenn man diese Passion an andere Menschen weitergibt, also wenn man sein Wissen weitergibt. Und ich glaube, das ist so dein innerlicher Antrieb. Nicht nur für dich selber, sondern sehr, sehr viel für andere Menschen zu geben und auch in der Spitzengastronomie die auf ein Podest zu stellen und das herzuzeigen, oder? Das ist so
dieses Wissen oder ein bisschen Know-how weiterzugeben. Ich habe in meiner Beratertätigkeit unzählige Workshops gemacht. Also ich habe so Traineraufträge gehabt. Und habe dabei, und das ist jetzt ein Learning, das mir dann später nur einmal extrem hilfreich war, ich kann einfach einen sozialen Prozess so gestalten, dass am Ende alle glücklich rausgehen. Und deswegen waren meine Tastings, meine Verkostungen immer erfolgreich, weil ich einfach gewusst habe, wie eine Veranstaltung anfangen, wie ich moderiere, wie ich beende. Ich habe halt nicht mehr über Teamkonflikte oder Führungskräfteentwicklung gesprochen, sondern über Cabernet und Merlot.
Also zusammenführen, verbinden, über Geschmäcker philosophieren, Gefühle auch wieder gemeinsam entdecken, drüber sprechen und, so wie die kennen, Jürgen, auch dieses, wie du schon sagst, dieses nach außen gehen mit etwas Besonderem, das auch zeigen, aber in einem mega hohen Qualitätslevel, ohne dass es irgendwie
mit einem hohen Anspruch,
bei dir kommt es immer, ob du jetzt den Sautanz machst oder den schönsten Koch präsentierst mit seinem Lokal, da ist immer so eine freundliche Komponente drinnen, so eine kumpelhafte Komponente, die so überträgt, weißt du, so, wenn man mit dir zusammenkommt, das ist nicht gespreizt, wie du gesagt hast, sondern das ist, obwohl es in so einem Mega-Level ist, immer dieses Ambiente von Freunden, von Verbindung, von tieferem menschlichen Gefühl.
Das sehe ich schon auch so, hat aber Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass dadurch einfach die Geschichten über Gastronomie und über die Leute, die drin arbeiten, für mich authentisch erzählt werden können, die Bilder können gut gezeigt werden. Das andere ist, es gibt unterschiedliche Traditionen im Rollenverständnis von Gastronomiekritikern. Und ich habe oft die Gefahr, dass ich durch meine Art zu präsentieren den Leuten eine Spur zu kumpelhaft zu nah bin.
Also, dass man die Distanz zur Technik, zu den Fakten vielleicht verliert, oder wie meinst du das?
Ja, oder zu den Personen. Also, was ich mache, ist ganz weit weg von investigativem Journalismus. Mhm. Okay, also das ist das andere Ende der Parabel.
Ja, verstehe.
Die investigative Journalist hat nie irgendeine Nähe zum, weil er über einen Koch schreibt oder über eine Köchin oder über irgendwas, über Politikerin im Normalfall. Ich bin der Meinung, je näher ich den Personen und der Community bin, desto eher habe ich einen Überblick und desto eher bin ich Teil dessen und kann aus dem heraus mit meiner Brille über die Dinge schreiben.
Das ist für mich ja sonnenklar. Also
ja, so sonnenklar ist es nicht, weil
ich kenne dein Business jetzt nicht in diesem Kritiker-Thema so. Ja. Oder ist man da in einer Konkurrenz? Ist man da einen, wird man da kritisiert, wenn man zu nahe jetzt ist? Oder?
Ja, doch. Ja? Freilich. Ja. Doch.
Dass man nicht beurteilungsfähig ist oder dass man nicht korrekt beurteilt?
Ganz genau. Und es ist ja nachvollziehbar. Es ist nicht, ich weiß, dass es bei mir nicht so ist.
Ja. Und das ist ja das Wichtigste.
Aber es ist trotzdem ein schwieriges Thema. Mhm. Also dort täglich drauf schauen, ist für mich die größte Herausforderung.
Mhm. Also ein schwieriger Grad, die Persönlichkeit hinter dem Koch kennenlernen zu wollen, seine Geschichte, sein Mindset, seine Herangehensweise, sein Woher und warum und wie. Und gleichzeitig das, was vor dir steht, unabhängig von dieser Person zu machen, oder?
Ja. Ich versuche mir da einfach, wie soll ich sagen, eigene Richtlinien, eigene Regeln aufzulegen. Mhm. Ich bin ein Fotograf, zum Beispiel. Und ich mache für einige Betriebe die Menübilder. Also sprich, die Fotos von ihren Gerichten. Jetzt kann man natürlich sagen, super, da geht der Chief Inspector, hat einen Auftrag, macht die Fotos für das Restaurant. Ja, logisch, dass die vier Punkte auch vier Augen haben.
Mhm, ja? Okay.
Ich kann schon entkräften. Ich weiß, dass es ja nicht so ist. Ich habe für mich entschieden, wenn ein Restaurant zu mir kommt und sagt, sie möchten gerne Bilder haben.
Dann ist der Fotograf am Werk.
Dann bin ich als Fotograf da und sage, ja, das kann ich machen. Aber dann mache ich zumindest keine konkreten Tests mehr. Der Betrieb fällt dann für mich als Gummio-getesteter Betrieb weg.
Ich verstehe.
Da geht andere hin.
Okay. Kann man das so ein bisschen wie in der Politik halt auch sehen, dass du beurteilungsfähig bleibst oder objektiv bleibst, schließt den Kunden dann aus, für den habe ich fotografiert. Ja. Weil Fotografie ist ja auch etwas sehr Nahes, das ist ja auch was sehr Persönliches.
Ja. Ja.
Und da bin ich immer so klar in meiner Führung, in der Kritik, dass ich das ausblenden muss, dass ich ihn weggeben muss. Und ich habe ja genug andere, die...
Eine hundertprozentige Lösung ist es eh nicht. Ich bin Chief Inspector, wenn ein anderer hingeht, geht zwar ein anderer hin, macht seine Tests, aber ich kriege den Test ja trotzdem auf dem Schreibtisch. Das heißt, wie viele Punkte das Restaurant kriegt, ist ja im Endeffekt trotzdem meine Entscheidung. Trotzdem, es ist der Schritt, den ich mache, um zu zeigen, dass mir die Differenz wichtig ist, also dass mir die Distanz auch wichtig ist. Was auf der anderen Seite schon ist, ich habe das bei einigen Betrieben, wo ich das jetzt schon über längere Zeit mache, du kriegst nie bei einem eigenen Test so exakt mit, wie sie ein Betrieb hat oder wie sie eine Küche entwickelt.
Mhm.
Also wenn du das über Jahre hinweg fotografierst.
Ja.
Ist das ja.
Also in der optischen Wahrnehmung sieht man die Entwicklung auch von einem Koch.
Ja, erstens das und außerdem habe ich bei jedem Shooting Zeit, mit dem Koch zu reden über das Gericht.
Ja. Und die Trends vor allem auch, wie angerichtet wird, was ist gerade so.
Genau, und wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Also da haben wir Beispiele in Tirol, Beispiele in der Steiermark. Die Betriebe kenne ich einfach sehr gut.
Mhm. Ist für dich, im Marketing sagt man immer so, dieser USP wichtig, dieser Wiedererkennungswert. Du weißt sofort, der Teller ist von dem und dem Restaurant, von dem Koch.
Das ist ab einer gewissen Bewertung ist das für mich sogar sehr wichtig.
Ja. Du erkennst die Handschrift.
Ja.
Ja. Also ich könnte jetzt...
Natürlich nicht bei allen und wahrscheinlich im Moment auch noch nicht bei jedem, aber bei sehr vielen.
Mhm. Was würdest du jetzt so einem Spitzenkoch mit auf den Weg geben, der sich gerade so neu entwickelt oder vielleicht noch nicht so seinen eigenen Stil richtig sich traut rauszuhauen? Was wäre da so dein Insider-Tipp?
Ja, aber das müssen sie am Anfang gar nicht. Also ein Koch, eine Köchin, die gleich am Start damit mit Beginn seinen eigenen Stil zu entwickeln, man macht aus meiner Meinung, aus meiner Sicht irgendwas falsch. Da muss einmal über eine gewisse Zeit ein bestimmter Qualitätslevel gehalten werden und man muss bestimmte Dinge einfach können und dadurch, dass man es länger macht, erlernt man es so, dass man es kann.
Aber dieses Authentische, so wie es halt im Business auch ist, man sagt immer, sei authentisch, sei du, mach doch dein Ding, kopier nicht irgendwas. Wie ist ein Koch authentisch?
Naja, dass sie eben genau das entwickelt haben, diese Authentizität, entweder Themenführerschaft für bestimmte Stilistik entwickelt haben oder für bestimmte Produkte.
Eine Spezialisierung, dass ich sage, ich bin der Spitzenkoch für, sagen wir, vegetarische Küche oder für Fisch, für Innereien, keine Ahnung.
Das hilft.
Ja?
Das hilft.
Also auch die Zielgruppe klar wählen, klar seinen Fokus ausrichten in dem Business ist auch.
Ja. Ich will nur, dass die Ausrichtung auf bestimmte Spezialisierungen nicht so übertrieben wird, wie es oft in anderen Businessbereichen passiert. Weil kein Mensch geht in ein Restaurant und will vom ersten bis zum letzten Gang Innereien haben. Mhm. Oder Fisch.
Ja.
Oder was auch immer. Das heißt, ein Fokus auf eine bestimmte Kompetenz ist super, aber das kann nicht das Einzige sein.
Mhm.
Also da muss ein gewisses
es muss
und Qualität in allen anderen Gerichten schon auch da sein.
Also der Wiedererkennungswert, wo ich weiß, okay, da kriege ich schon in die Richtung genau das, was ich brauche oder was ich mir wünsche, aber auch die Diversität, die gelebt wird in der Küche, in der Verbindung mit diesem Wiedererkennungsmerkmal, das macht so das Rundherum aus. Also ich denke jetzt gerade an unseren Fankhauser im Zillertal, der sich ja immer für vegetarische Küche stark gemacht hat mit seinem Permakulturgarten. Ja. Und der hat das durchgezogen, obwohl extrem viel Widerstand gekommen ist und viel Kritik gekommen ist. Und solche authentischen Menschen, die ihre Ziele konsequent und kontinuierlich leben und verfolgen und mit so einer Echtheit, das finde ich mega spannend.
Ja. Wobei das für mich ganz, ganz ein gutes Beispiel ist, die Entwicklung von Peter Fankhauser ist eigentlich atemberaubend. Also wir haben vor Jahren, ich kann das nicht genau sagen, vor wie vielen Jahren, aber ich war dort, er war noch nicht auf unserem Radar, also das heißt, er hat noch keine Punkte gehabt, aber nicht, weil er keine Punkte gehabt hat, sondern weil er einfach, nicht.
War noch nicht am Markt.
War noch nicht wahrgenommen.
Präsent, ja.
Ich bin dann zu ihm und habe gesagt, ich war bei dir, ich würde da gern so vom Standweg zwei Hauben geben, und das war für ihn nicht ein Affront, aber der hat fast die Panik gehabt. Der hat gesagt, nein, bitte nicht, das will er nicht.
Ja.
Weil er hat Angst gehabt, dass dann die einheimischen Gäste, von denen war er mehr oder weniger bis zu einem gewissen Grad abhängig, dann einfach vorbeigehen und sagen, halleluja, da zwei Hauben, das kann man nicht mehr essen und es ist alles so teuer. Ja. Also er hat Angst gehabt, dass er dadurch Gäste verliert. Naja, ich glaube, zwei Jahre später, als ich dann komme, und er sagt, na, jetzt wäre er soweit, jetzt das hätte er gerne. Und dann gehe ich hin und denke mir, das gibt's ja nicht, das ist nur in einer Kategorie besser als beim ersten Mal.
Mhm.
Und das Lustige ist, der Peter ist ja eigentlich Patissier. Mhm. Er ist ein Zuckerbäcker, also ich weiß nicht, aber Patissier, also Süßspeisenkoch.
Ja, und auch weltweit unterwegs gewesen.
Ja, richtig.
Bis er wieder zurückgekommen ist.
Und ganz genau. Und am Anfang haben die Teller alle so ausgeschaut.
Mhm.
Also nicht nur ausgeschaut, sondern auch so geschmeckt. Also man hat gesehen, da ist jemand am Werk, der sein Handwerk in der Patisserie gelernt hat.
Mhm.
Der jüngste Entwicklungsschritt ist einfach, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Also die Teller haben jetzt da so viel Eigencharakter und
als Selbstbewusstsein.
Absolut, absolut. Das ist Selbstbewusstsein, das ist dieser Fokus auf das, was sein Permakulturgarten hergibt, bei den Aromen und Geschmäckern Kombinationen auszuprobieren, die vielleicht nicht alltäglich sind, Pflanzen auszuprobieren, die nicht alltäglich sind. Also er hat jetzt ein Gericht, ich habe das Gericht deswegen im Kopf, weil ich es für andere, für das Tirol-Magazin geshootet habe, Igelschakelbad, also Pilz.
Ja.
Und zum Pilz so Also es schaut aus und schmeckt ein bisschen wie Rhabarberkompott, ist aber japanischer Staubenknöterig, was man null am Schirm hat.
Gibt es bei uns normal gar nicht.
Naja, schon, aber man muss nur wissen, wo. Es ist eigentlich ein Neophyt, also es ist ein Unkraut für viele.
Ja.
Nur wenn man weiß, wie es schmeckt, kann man was damit machen.
Viele sagen auch, Unkraut sind die grünen Begleiter des Gartens. Ja, so sieht das der Beta auch bestimmt. Ja. Genau. Aber dann kann man, also beim Beta, den wir ja auch gut kennen, kann man schon auch so eine Persönlichkeitsentwicklung, eine Selbstbewusstheit feststellen. Und das ist dann auch, wie du sagst, das spiegelt sich dann in allem wieder, in seinem Auftreten, in seinen Gerichten, wie es kommuniziert. Also da sehe ich auch extrem einen Schritt nach vorne. Ja. Und dieses, ich bin jetzt da. Ich kann jetzt voll und ganz dazu stehen, weil das ist auch kulturell eine Riesenherausforderung, vegetarisch aufzutreten, ein Spitzengastronom zu werden. Und er hat sich ja viel vorgenommen noch. Also das ist auch so ein ganz ehrgeiziger Kampel, sagen wir. Ja. Jürgen, gib mir noch mal so einen Eindruck von dir als Mensch, wie du tickst, wie du drauf bist in deiner Familie, der klassische Koch oder macht es die Frau oder wie geht das ab?
Weder noch. Wir kochen beide gern, viel zu wenig. Wir haben extreme Schwierigkeiten, gemeinsam zu kochen.
Oh, das kenne ich.
Ja, aber das hat damit zu tun, dass meine Frau wirklich kann und ich eigentlich nur Malen nach Zahlen mache. Also ich bin Rezeptekoch.
Ich mache meinen Mann total nervös beim Kochen.
Ja. Nein, also ich mittlerweile nicht mehr. Ich gehe einfach einen Schritt zurück. Nein, das hat, wie gesagt, damit zu tun, die Julia kommt aus einer Gastronomenfamilie.
Mhm.
Das heißt, für sie ist Kochen kein Thema. Sie kennt es, sie kann das, sie kennt auch die Logistik in der Küche. Ich kenne das alles nicht. Ich greife immer zu den Messern, die zu groß sind, zu den Pfannen, die zu groß sind. Und vor allen Dingen.
Du bist ja groß, Jürgen.
Ja, schon.
Hast ein anderes Handmaß wie die Julia.
Das auf jeden Fall. Sie hat aber auch die Fähigkeit, dass wenn sie mit dem Kochen fertig ist, dann ist die Küche mehr oder weniger sauber.
Ja.
Ja. Und bei mir schaut es aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Ich habe kein Problem damit, die Küche nachher zu putzen. Und also ich verbringe dann wahrscheinlich mehr Zeit mit dem Aufräumen als mit dem Kochen selbst. Aber
das kreative Chaos zu haben,
das ist einfach viel besser oder viel anders.
Jürgen, was hast denn so, also jetzt die letzten Projekte waren zum Beispiel Futterkutter, da hast du mitgeholfen gekocht. Das war auch eine Herausforderung, oder? Du hast auch mal eine andere Portion im Blickfeld gehabt.
Ganz genau, für mich eine extreme Herausforderung, extra Gericht gewählt, das mir einerseits wichtig ist, weil es gibt in der Familie einen intensiven Bezug zu Griechenland.
Mhm.
Und Stifado ist halt so ein klassisches griechisches Gericht, was aber auch auf der anderen Seite sehr einfach ist. Ja, also eigentlich hat man das relativ schnell. Also da wird Fleisch angeröstet,
das kommt
Wein, genau, Wein, Oliven und der Rest sind Gewürze.
Mhm.
Das Fleisch wird am Anfang ein bisschen angeröstet und den Rest macht die Zeit. Man muss halt abschmecken.
Ja. Wo holst du deine Produkte? Wo findest du deine Partner oder wo wählst du aus? Wie gehst du da vor?
Also wenn wir jetzt konkret beim Futterkutter bleiben, da haben wir ja doch ein bisschen mehr gebraucht. Es gibt in Unterland bei Langkampfen gibt einen Selbstversorgerhof, die aber die haben schon einiges an Tieren, hauptsächlich ein paar Schweine, Schafe, Ziegen. Für dieses Projekt haben wir ein ganzes Gotlandschaf.
Mhm.
Eine schwedische Schafrasse, Fleischschafrasse mit so gedrehten Hörnern, also recht
exotisch, darf ich sagen.
Ja, es ist ein Unterländer Schafwesen, aber von der Rasse her ist Wikinger Schaf, heißt es auch. Westliches Gotschaf, schwedisches Gotlandschaf. Von denen kriege ich immer wieder mal Lammzungen oder Fleisch oder.
Also du weißt schon ganz genau, wo auch die guten Sachen herkommen.
Ja.
Und regional natürlich hast du da deine verschiedenen.
Ja, es gibt in Schwarz die Speisekammer.
Mhm.
Das ist die Food Coop.
Ja.
Jetzt wird meine Partnerin, die mit der ich das gemeinsam mache, wieder lachen. Ich sage, ich bin Präsident der Food Coop.
Weil
Präsident heißt es nicht. Das ist vereinsrechtlich, bin ich der Obmann.
Der Kassier.
Ich bin Will das kassieren? Nein, um Gottes Willen, das ist was anderes.
Das ist genau das, was du nicht willst, gell? Rechnen und Buchhaltung, das ist nicht deins.
Das ist nicht meins, ne? Ja.
Aber du bist der, der alle zusammenführt.
Da. Ja, sowas wie der Außenminister.
Ja. Ja.
Der hat dann die Veranstaltungen organisiert, den Max Stiegl herholt.
Genau, da habt ihr den Sautanz
oder
auch
gemacht. Bollwitsch.
Kommt der wieder, der Sautanz? Lehnen wir den noch einmal in Schwarz?
Ja, das, also als Speisekammer werden wir es jetzt derzeit nicht machen, weil wir andere Ideen haben mit anderen Köchen. Er wird aber trotzdem wieder kommen.
Mhm. Jürgen, du hast auf deiner Hand einen Drachen tätowiert.
Ach Gott.
Zeig nochmal her.
Ja, das ist bei
Da ist ein Pfeil durch.
Ja, schon. Man muss aber dazu sagen, dass der Drache kein Drache ist.
Es ist ein fliegender Drache.
Ein Flugdrache, den man im Herbst steigen lässt. Mhm. Das ist eine allegorische Umsetzung. Jetzt ist da eigentlich mein Namenspatron.
Mhm.
Das ist der Georg.
Ja.
Georg ist der Drachentöter. Aber alle Georgs Darstellungen sind alle eben mit diesem Tier. Also die sind alle martialisch mit Lanze und Pferd. Und das wollte ich nicht. Ich wollte das ein bisschen verspielter haben und darum ist da. Du mit der Flugdrache mit einem Pfeil abschossen.
Das hat auch was mit deinem Treffen zu tun, dass du einmal im Jahr zum Heiligen Georg Fest machst. Was hat es damit auf sich?
Naja, dadurch, dass der Georg mein Namenspatron ist, deswegen, weil Jürgen im Prinzip die norddeutsche Variante von Georg ist, habe ich angefangen, Weine zu sammeln, die einen Bezug zum Thema Georg haben.
Wie gibt es denn sowas? Wie findet man das heraus?
Naja, Zufall. Also ich habe einen Wein geschenkt gekriegt, der hat geheißen Giorgio Primo. Damals war es ein Chianti aus La Massa, also ein toskanischer Wein. Auf dem Weingut hat sich das dann mittlerweile ein bisschen verändert. Aus dem Wein ist ein Bordeaux-Blend worden, so eine Art Super-Toskan. Aber er heißt immer noch Giorgio Primo. Und ich habe Giorgio Primo, das hat mir getaugt, weil der Wein heißt genauso wie ich. Und dann bin ich draufgekommen, dass das ja an vielen Stellen so ist. Also, dass es viele Weine gibt, die den Georg irgendwie im Namen haben. Dann gibt es viele Weine, die von Herkünften kommen, wo Georg eine Rolle spielt. Es gibt ganz berühmte Appellationen in Frankreich, ist nur St. George in Burgund.
Mhm.
Es gibt da St. George in Bordeaux, die sind nicht ganz so berühmt, aber es gibt's auch.
Heißen die Weine dann so, weil es was Heiliges ist, in Verbindung mit dem Heiligen Georg oder zur Erntezeit oder keine Ahnung?
Nein,
woher kommt dann der Georg-Name vom Weingut, was hat das für einen Bezug?
Der Bezug ist entweder Herkunft, dann heißen die Weine einfach, wie gesagt, in Frankreich nur St. George, oder sie haben den Georg im Weingutsnamen,
oder
im Wappen, genau. Aber es geht auch noch weiter. Es gibt Weine, die aus Georgien kommen, zum Beispiel.
Ja.
Oder es gibt eine weiße Rebsorte, die Georgstraube. Das ist die Urform vom grünen Veltliner.
Stell dir vor.
In Griechenland gibt es eine Rebsorte, die heißt Agioritico, also im Prinzip auch Georgstraube, ist aber ein roter Wein.
Ja. Ich weiß gerade, weil du sagst, grüner Veltliner mit den Winzerinnen von der Vereinigung in Wien, Bogenland, Winzerinnenvereinigung, ich habe es jetzt nicht am Schirm, ist egal. Die haben
die Frauen und ihre Weine.
Ja, mega. Also super tolle Frauen, die den grünen Veltliner ich habe es so verstanden, dass einfach die Herkunft des grünen Veltliners sowie der Champagner aus der Champagne einfach da das Merkmal ist, dass sie die Region stärken mit dem grünen Veltliner und machen Spitzenweine. Also diese Winzerinnen, ich darf nicht sagen, da haben sie mich schon gerügt, dass die Winzerinnen vielleicht die besseren Weine machen vom Gefühl her wie die Männer sogar. Darf man das sagen? Dass da einiges nachkommt. Die haben einfach einen noch emotionaleren Ansatz, finde ich. Ich sehe schon.
Ja, nein, ich weiß, dass das oft ein Thema ist. Ich würde es umdrehen, und darum bin ich so ein bisschen zögerlich. Wenn du, sagen wir mal, 20 Weine aus einer Region verkostest und dann versuchst herauszufinden, welcher dieser Weine wird von einer Frau gekeltert und welcher von einem Mann, dann ist es sehr dünnes Eis. Also da
kann man nicht schmecken.
Nicht. Also,
aber im Marketing sind sie extrem gut aufgestellt.
Ja, absolut. Nein, und die Weine sind auch großartig.
Ja,
darum geht es nicht. Es ist nur die
weltweite Erfolge.
Genau, ja.
Aber kommen wir nochmal zu diesem heiligen St. Georg. Jetzt habe ich dich auf den grünen Wiener Weg gebracht. Ja. Da können wir auch einmal eine eigene Podcast-Folge draus machen über Wein, weil das ist ja eines deiner Lieblingsthemen. Ja. Das hat eigentlich den Hintergrund, dass du daraus einen Event gemacht hast.
Ja, genau. Also das ist so entstanden, ich habe dann begonnen, Weine zu sammeln, die einen Bezug zum Georg haben. Und irgendwann einmal waren das so viel, dass ich mir gedacht habe, na, ist alles gern probieren, auch einmal. Und dann ist die Idee entstanden, ein Georgi-Tasting immer am 23. April. Das ist der Georgstag, also heute da.
Ja, den schenkst du zum Namenstag, den Event.
Genau, den Event schenke ich mir zum Namenstag, genau so ist es.
Mit Freunden. Und genau. Deine größte Angst ist immer, eine Flasche zu öffnen. Warum?
Nein, die größte Angst, es sind einzigartige Flaschen. Ich habe von jedem Wein eine Flasche. Wenn ein Kork dabei ist, ist das Schaß, gell? So zum Motto. Kann ich mir nicht ändern.
Ist da Sommelier dabei?
Ich bin Sommelier.
Du bist ein. Weil du hast keinen Partner-Sommelier, der da jetzt mit dabei ist. Nicht, dass du Angst hast und Panikattacken, das also, selber.
Nein, es gibt. Wir machen seit 2 Jahren in Innsbruck im Unirig. Und der Marlon, der Sommelier dort, hilft natürlich. Also er wird einschenken.
Ja. Yeah.
Er bereitet die Flaschen auch vor. Und ich werde dann die Geschichten dazu erzählen.
Boah, ich bin halt so gespannt. Ich darf das erste Mal mit dabei sein. Ich bin schon ganz nervös. Ich glaube, ich bin aufgeregter wie du. Vor allem, ob ich es verstehe. Ja. Das ist immer die große Herausforderung.
Gute Geschichte versteht man immer.
Ja, wenn du sie erzählst, ganz bestimmt. Was mir aber bei dir immer so gut gefällt, Jürgen, du bringst uns zusammen. Du bist ja jetzt ein Tiroler, darf ich sagen.
Es ist das erste Mal, dass ich das höre.
Ja.
Ich bin Oberösterreicher mit ewig in Wien und ich bin seit 20 Jahren in Tirol. Ich habe ein einziges Mal gesagt, ich bin ein Tiroler in einer Runde von Tirolern. Ich schwöre, die haben 10 Minuten nicht zum Lachen aufgehört.
Nein, also ich nehme dich da schon voll und ganz als Einheimischen wahr, weil du gehörst schon zu uns und das Zusammenführende auch in Tirol, alles, was sich so einen Jürgen herumdreht, das ist immer so in diesem Mindset, jetzt wird's gemütlich, jetzt haben wir eine feine Zeit miteinander und vor allem, wir sind in einem Austausch, der sich immer gegenseitig befruchtet, weil das habe ich schon gelernt als Gastgewerbekind, weil ich bin ja in Zell am Zillerschul gegangen, durchs Reden am Tisch kommen die Leute zusammen und beim Essen und das hat mein Papa schon gesagt, am Tisch macht man die Geschäfteln bei einem guten Glas Wein und daraus entstehen natürlich auch wieder neue Event-Ideen, wo man auch, und ich darf das schon verraten, auch für nächstes Jahr schon was planen, das verraten wir jetzt noch nicht, aber wäre das ein großer Wunsch für dich, ja auch das an eine größere Publikumsschar nach außen zu bringen, dieses persönliche Zusammensein am Tisch, dass das mehrere Menschen mit dir genießen können?
Doch, das ist das Wesen der Tafel.
Ja. Dass das, also ich möchte jetzt nicht sagen, der Jesus sitzt vor mir. Aber mit dem Jürgen Schmückling an einer Tafel zu sitzen, das ist etwas Besonderes und da fühle ich mich sehr geehrt. Was sind deine Wünsche, deine Ziele für sagen wir mal, die nächsten 5 Jahre, Jürgen? Gibt es da so einen Plan oder bist du jemand, der da eher drauf losrennt?
Also das mit den Plänen, das war früher ein Thema. Jetzt steht auf meinem Notizblock steht No Plans.
Gelassenheit siegt.
Ja. Ja. Nein, keine Pläne, schauen, was kommt. Es gibt ein paar Dinge, die ich noch erledigen will, es gibt ein paar Dinge, die ich noch sehen will, es gibt aber Sachen, die ich noch probieren will, kosten will.
Gibt es so eine Reise, wo du sagst, das ist so ein nächstes Ziel, das ist eine kulinarische Reise, die ja ein bisschen länger dauern darf?
Naja, ein bisschen länger dauern, das lässt die Familiensituation dann immer zu. Also mit länger dauern meine 3 Wochen aufwärts. Also meine Reisen dauern alle höchstens 3 Wochen. Da gibt es heuer noch, ich muss im Sommer 2 Wochen nach Südafrika und Mauritius.
Oh, wie tragisch.
Und also nach Südafrika als Mitglied einer Verkostergruppe, die Wein und Destillate verkostet.
Wow.
Und nach Mauritius, um einerseits ein paar Rumdestillerien zu besuchen und drüber zu schreiben und andererseits bei einer Wildschweinjagd dabei zu sein.
Mauritius ist ja die kreolische Küche,
ja, genau,
oder?
Genau.
Was kommen da für Schmelztiegel zusammen?
Weil da ist viel Frankreich, da ist ein bisschen ein indischer Einfluss, aber hauptsächlich ist es exotisch-französische Küche.
Sehr spannend.
Ja.
Jürgen, ich freue mich schon auf die weiteren Reisen mit dir, auf kulinarische Tafeln, die wir noch gemeinsam mit dir erleben dürfen.
Ich auch.
Und Und vor allem wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg auf deinen Wegen, dass du viele, viele Menschen, die Spitzengastronomie leben und so leidenschaftlich erleben und nach außen bringen wie du, noch viel mehr stärkst. Weil das hast du auch gerade das letzte Mal bei einem Gespräch gesagt, ich möchte dem helfen, damit er auch in die Wahrnehmung kommt. Also dass du Menschen auch förderst und forderst, dass sie da an die Spitze kommen. Noch eine letzte Frage. In Tirol ist es da am besten zu sein, kulinarisch, in ganz Österreich, oder also sind wir da schon im vorderen Feld?
Ist ohne nur einmal nur kurz.
Ich weiß, du bist wegen der Liebe da, aber ist es ein guter Standort für dich?
Nein, es ist ein großartiger Standort. Letzte Geschichte. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in Tirol und seit ungefähr 15 Jahren mache ich Tests für Gourmet-Jo und seit ungefähr 3 Jahren habe ich diese Rolle offiziell, also diese Chief Inspector Rolle, die ja publik ist, also die ja bekannt ist.
Ja, man weiß auch, wenn du kommst, das darf man wissen.
Das darf man wissen, aber vor allen Dingen darf man es deswegen wissen, weil und das sage ich den Köchinnen und Köchen auch, wo ich hinkomme, sie können sicher sein, dass dann entweder schon jemand anderer von mir da war oder nach mir noch jemand kommt. Die Anonymität bleibt gewahrt, aber ich kann deswegen nicht aufhören zu essen oder zu testen. Das ist das eine. Klar. Und was Tirol betrifft, da gibt es an den Herausgeber von einem österreichweiten Magazin, der einmal gesagt hat, naja, in Tirol gibt es nicht deswegen so viel Vierhaber, weil der Jürgen Schmöckin dort wohnt und es ist so. Und jetzt kam der Kippenschleier raus und ich war sehr entspannt.
Da war es genauso.
Wie ich gesehen habe, dass das sehr hohe Dichte an 1- und 2-Sternen in die Tirol da sind, die im Prinzip meine Wertungen oder die Wertungen von Gourmet-Jo bestätigt haben.
Schön. Da sind wir natürlich stolz drauf und wir sind auch stolz, dass du ganz Österreich bedienst und über die Grenzen hinaus. Und ich sage noch einmal vielen Dank, lieber Jürgen. Es ist mir eine Ehre und es war mir ein kulinarisches Fußbad mit dir heute zu sein.
Fein.
Du weißt, dass der Podcast Hängebusen sucht BH Push-Up Your Performance heißt. Wie würdest du das interpretieren?
Push-Up Your Performance.
In der Gastronomie nicht durchhängen, sondern immer wieder neue Grenzen überschreiten und an das Schönste auf der Welt, an das Essen, an diese Verbindung von Menschen durch Geschmäcker denken, dass man zu Höchstleistungen angespottet. Und alle, die draußen durchhängen in der Gastronomie, denen wünsche ich, dass sie diesen Spirit wieder spüren.
Fein, gutes Schlusswort.
Ja. Amen. Heiliger Georg, wir sehen uns später heute noch. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao. Erkennst du dich hier wieder? Dann lass uns gemeinsam deine Größe finden. Geh jetzt auf www.dermanufaktor.at und sichere dir einen der wenigen exklusiven Plätze für mein Business- und Auftrittsmentoring. Du bist noch unsicher? Kein Problem. Ich lade dich zu einem 1:1 Zoom-Call ein. In etwa 30 Minuten finden wir heraus, ob mein Mentoring genau das ist, was du jetzt brauchst, um deinen nächsten Schritt zu machen. Sende mir einfach eine E-Mail an info@dermanufaktor.at und wir vereinbaren deinen Termin. Dein Moment ist jetzt. Deine Bühne wartet auf dich. Lass uns gemeinsam den Push-Up für deine Performance finden, der dich wirklich trägt. Ich freue mich auf dich. Und hier nochmal meine Website www.dermanufaktor.at. Bis bald, deine Manuela.